Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Wir haben unsere neue Predigtserie Real Talk genannt, Leben hinter der Maske. Und in dieser Serie wollen wir über Themen sprechen, die uns alle irgendwie beschäftigen, aber gefühltes Themen sind, die wir gerne hinter unserer Maske verstecken. Gerade in christlichen Kreisen habe ich oft das Gefühl, dass wir versuchen, etwas vorzugeben, was wir gar nicht sind, um ja den Schein aufrechtzuerhalten, dass wir Christen alles immer im Griff haben, wir haben alles in Kontrolle und Gott ist ja gut und unser Leben ist immer pink und rosa. Aber manchmal ist das Leben doch ganz anders. Und wir haben letzte Woche, vor zwei Wochen über das Thema Depression gesprochen. Und ich habe damals schon, vor zwei Wochen schon gesagt, ich bin Pastor. Das heißt, wenn ich über so Themen spreche, habe ich die Pastorenbrille auf und spreche eher theologisch über diese Dinge und versuche, Wahrheiten Gottes aus der Bibel herauszufinden. Und habe schon gesagt, ich bin kein Therapeut, Seelsorger oder sonstiges, sondern Psychologe. Aber ich dachte mir, wie genial wäre es, wenn wir jemanden mal da hätten im Gottesdienst, der aus diesem Bereich kommt und der eine gewisse Kompetenz mitbringt und einfach da auch Einblicke uns schenken kann über mentale Gesundheit. Deswegen freue ich mich, dass wir heute Herrn Florian Mehring bei uns im Gottesdienst haben, der heute unterstützt wird von seiner Frau, die im Gottesdienst ist. Und Herr Mehring ist Psychologe, Supervisor, Coach, Therapeut und was weiß ich alles noch und leitet seit 20 Jahren die BTS in Wuppertal. Vielleicht können wir ihn herzlich willkommen heißen hier auf der Bühne mit einem fetten Applaus. Und Sie haben genau das gleiche Problem wie ich mit der Maske und dem Bart. Das ist nicht sehr freundlich gemacht worden. Da müssen wir noch mal dran arbeiten. Herr Mehring, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sein. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen, was Sie machen?
Wie lange haben wir Zeit? es gab keinen strategischen Plan. Ich bin im Erstberuf Landwirt.
Nein, das wusste ich gar nicht.
Ja, Landwirtschaftsmeister, bin ich ganz stolz drauf. Und dann gab es aber so ein paar Runden und Schleifen, das verkürze ich jetzt ganz stark. Und dann gab es immer schon so eine Affinität bei mir, für Menschen zu begleiten, hinzuhören und so. Das ist ein bisschen was Biografisches, Familie. Und dann habe ich fast zufällig so eine erste Beratungsausbildung gemacht, war interessiert und hat irgendwie auch mir Freude gemacht, Menschen kamen und so ist entstanden, habe ich noch viele weitere Ausbildungen gemacht, die Praxis gegründet und was man alles so macht, Therapieausbildung, Zulassungen, Supervision, Lehrsupervision, den ganzen Kram und dann noch hinten raus über 50-jährig studiert und noch einen Master in Psychologie gemacht. Und die Praxis ist jetzt fast 30 Jahre, die ich verantworten darf und es kommen sozusagen von morgens bis abends die Menschen.
Ja, und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation ist der Bedarf, glaube ich, auch hoch.
Ja, es ist so, dass so Praxen, ich sag's mal allgemein, ich will mich da nicht irgendwie so rausputzen oder so Praxen insgesamt in der Tendenz eher überbucht sind sowieso. Aber jetzt explodiert es halt. Das heißt, es ist unfassbar, es ist unfassbar. Ja.
Aber da ist meine erste Frage jetzt. Was hat die aktuelle Situation, diese Pandemie in sich, dass so viel gefühlt hochkommt oder dass es, auch für mich jetzt gesprochen, so herausfordernd ist, mit oder durch diese aktuelle Situation hindurchzugehen?
Es ist wirklich, man könnte ja Stunden darüber sprechen, es ist total, also multiperspektivisch. Wenn ich es zusammenfasse, ist es einfach Stress, es ist ein Dauerstress. Wir sind in einem Modus insgesamt als Großgruppe, als Gesellschaft, weltweit pandemische Lage, in der dauerhafter Stress ist. Stress, der krank macht, ist der sozusagen, wo der Mensch nicht mehr mit seinen Ressourcen das Gefühl hat, es bewältigen zu können.
Ja.
Das ist der krankmachende Stress. Wenn man immer wieder gegen die Wand, immer gegen eine Baustelle ist zu, die nächste reißt auf und so. Und diese pandemische Lage, die wir haben, die löst so viele Fragen aus, so viele ständig neue Herausforderungen auf allen Ebenen. Gesundheitlich, Krankheit, Leben, Sterben, emotionale Einsamkeitsthematik, wirtschaftliche Dinge, also existenzielle Fragen. In Summe ist das Stress.
Ja. Ja,
und es ist nicht absehbar, ob und wann und in welcher Weise das mal besser wird.
Ja.
Und diese Mischung aus auf allen Ebenen gefordert zu sein und nicht zu wissen, wo die Reise hingeht und immer wieder auf widerstreitende Meinungen zu hören auf allen Kanälen, das ist der Horror.
Ja.
Echter Horror.
Und ich habe das auch das Gefühl, das ist ja der Stress, aber das Gefühl, irgendwie fehlt das Gegenüber. Dieses, hier kommt irgendwie eine Entlastung, wenn man das Gefühl hat, es ist wie so ein Gummiband, das auf Spannung ist. Und es fehlt irgendwie das, was für viele irgendwie diese Entlastung gebracht hat, irgendwie mal ein Wochenende wegzufahren. Oder,
total, naja, total. Und auch von der großen Linie her war es so, dass am Ende des letzten Jahres viele so dachten, naja gut, ne, 2020 bringen wir jetzt zu Ende,
das dann wird es alles gut, besser.
Dann haben wir es das neue Jahr. Und jetzt ertappt man sich bei den Gedanken, na, vielleicht war 2020 gar nicht so schlecht. Also so verrückt ist das ja teilweise. Und selbst Leute, die gut aufgestellt sind, die Ressourcen haben, die Lebensraum haben, die wirtschaftlich gut aufgestellt sind, selbst diese sagen ja müde, ne? Also ich bin müde, ich bin mürbe. Also Müdigkeit ist so der Oberbegriff über ganz vielem. Erschöpfung, Müdigkeit. In der Psychologie wird jetzt vom Mehltau gesprochen. Ja. Corona-Mehltau, die auf alles so drauf rieselt, sozusagen.
Aber dann ist eigentlich diese Müdigkeit auch nur eine Folge von dem Stress, den Menschen in ihrem Leben erleben? Oder ist das irgendwie so, oder kann man sagen, ist das so ein Warnhinweis, wenn man das Gefühl hat, ist es diese, so eine Schwere oder Müdigkeit da?
Ja, die Müdigkeit kann ja, ich sag mal, psychogen sein, dass man es einfach so fühlt, so erschöpfend empfindet. Da ist man vielleicht gar nicht müde, aber man fühlt sich halt so müde, so matt, so abgeschlagen. Aber es kann ja auch eine reale Müdigkeit sein. Wenn man da diese, was weiß ich, die Menschen nicht mehr verabschieden konnte, die elend gestorben sind, hinter irgendwelchen Glaswänden, in irgendwelchen Krankenhäusern. Das ist ja unfassbar erschöpfend, seelisch erschöpfend. Oder wenn man eine Firma hat, die volle Pulle vor die Wand läuft und nichts mehr geht. Leute, die seit einem Jahr nicht mehr arbeiten können und kein Geld verdienen. Oder wenn mir Menschen sagen, ich bin, also Originalzitat, ich bin schon in der Hölle. Mhm. Also es wird dann so empfunden, die Einsamkeit. Ja. Also es ist unfassbar. Dann ist man ja auch real erschöpft, also müde. Nicht nur psychogen, auch leiblich müde. Also erschöpft. Und dann ist so jeder Tag so mit der Perspektive, ja, wie wird es eigentlich morgen? Wahrscheinlich genauso. Ne, auch so diese Wiederholungsschleifen, immer dasselbe. Essen, arbeiten, pennen gehen, irgendwie den Tag hinkriegen, die Kinder schaukeln, Homeschooling, ja, nein.
Gerade und Homeschooling,
so.
Viel Spaß.
Das ist, ne, und Leute sitzen bei mir im Büro und sagen so, ich gehe jetzt nach Hause, werde die Kinder beschulen und ich wäre sehr froh, ich könnte arbeiten gehen. Mhm. Ja, weil die, wenn sie arbeiten gehen könnten, das Gefühl hätten, das wäre Erholung. Und zu Hause zu sitzen, die Kinder zu beschulen, als massiven Stress erleben, was sich natürlich überträgt auf die Kinder, die da auch keinen richtigen Spaß dran haben und so. Also das ist schon auch real ermüdend, also energetisch Kraft rausziehend.
Ist es eigentlich nicht verrückt, dass wir uns jetzt nach dem sehnen, was wir früher nicht haben wollten? Also früher wollten wir nicht zur Arbeit gehen und jetzt wollen wir zur Arbeit gehen? Ist es so ein bisschen auch dieses Innere im Menschen, dass wir immer gerne das hätten, was wir gerade nicht haben?
Ja, es verklärt unheimlich vieles, auch zu Recht oder eben zu Unrecht. Aber es ist sicher so, dass viele, ich schließe mich da ein, ich will jetzt nicht so ästhetisch darüber stehen oder so als Therapeut, sondern erlebe ich ja auch so, dass vieles, was einem sonst so alltäglich und irgendwie auch vielleicht ein bisschen langweilig vorkam, jetzt quasi eine Verheißung wäre, schön wäre.
Ja.
Ich habe die Tage einen Konzertmitschnitt gesehen von irgendwie von vor ein paar Jahren in Amerika. Da stand also eine unübersehbar große Menschenmenge und haben diesem Konzert dazugehört. Die haben da gestanden wie die Heringe, sage ich mal, und tausende von Menschen. Und ich dachte, das war schön. Ja, das war schön. Und wer weiß, ob das wiederkommt in der Qualität. Und es war aber eigentlich normal. So, ne, man geht mal zum Rockkonzert, hat Spaß und so weiter. Fast schon langweilig. Schön, normal. Ja. Und heute würde man sagen, Mensch, das wäre super, wenn das wieder käme. So.
Ja, genau. Ja, ich habe schon gehört, früher war es so, ich habe von einigen gehört, die gesagt haben, wir hatten so viele Hochzeiten. Irgendwann hatte man keine Lust mehr auf Hochzeiten.
Und jetzt schon wünscht man sich
Hochzeit.
Schon wieder Hochzeit, ja. Ja. Oder mal schön langweilig, was weiß ich, Urlaub machen in irgendeinem langweiligen Hotel oder so. Das wäre wär doch schön. Ja, klar. Also insofern ist es auch natürlich diese Phase, in der wir jetzt sind seit Monaten, es eicht in uns auch nochmal die Bewertungen. Wie bewerten wir Dinge? Mhm. Ne? Rückwärts, gegenwärtig, zukünftig und macht sicherlich auch so alte Begriffe nochmal neu wirksam, wie Dankbarkeit.
Und oh
so.
Ja.
Also Dankbarkeit.
Ja, weil das finde ich für mein Leben, glaube ich, ganz wichtig oder was ich auch immer wieder in unsere Kirche hineingebracht habe, diesen Gedanken, diese Krise nicht zu verschwenden, sondern irgendwas auch mit rauszunehmen, was Positives, dankbar zu sein für die Dinge, die man hat und einfach mit einem Gewinn rauszugehen und nicht mit nur einem Verlust.
Insgesamt ist es ja wirklich genau das eine Krise und das Wesen der Krise ist eben, dass es zwei Punkte hat, also mindestens zwei Punkte. Es kann uns irgendwie mit Betonung auf irgendwie weiterführen, neue Lernwege in uns anstoßen sozusagen, aber es kann auch kippen in so eine Art Dekompensation. In so einer Art dauerhaftes Krisenempfinden, also dass es schlimmer wird in uns. Okay. Und die beiden Punkte haben wir immer. Wir können was draus machen, wir lernen vielleicht auch was, aber Menschen in der Krise haben erstmal wenig Spaß dran, irgendwas lernen zu wollen. Das heißt, stimmt. Da ist erstmal der Modus, wie kommen wir klar, wie können wir das Beste draus machen. Und dafür ist nun mal eben einer der wesentlichen Grundaspekte zu sagen, das, wie es jetzt ist, zu akzeptieren. Also Krise bewältigen heißt, akzeptiere, wie es ist, red's nicht schön, red's nicht schlecht, mach was draus.
Ja.
Das ist so der Boden psychologisch. Ne?
Ja. Und keiner von uns geht ja bewusst in eine Krise rein und denkt so jetzt schlittere ich mal in eine leichte Depression rein.
Wurde gerade langweilig.
Deswegen. Ja, genau, gerade langweilig. Also machen wir mal unser Leben noch komplizierter. Was sind so Warnhinweise? Gibt es irgendwelche Indikatoren, wo man merkt, oh, hier muss ich irgendwie nachjustieren oder aufpassen, dass das wieder in die richtige Richtung geht?
Also der häufigste Satz eines Psychotherapeuten heißt, es kommt drauf an.
Okay, ja, wieder was gelernt.
Ja, es kommt drauf an. Das heißt also, das ist echt bei jedem anders, aber darum geht es eben, dass jede und jeder für sich da mindestens so ein bisschen den Blick nach innen schult. Also sich so ein bisschen wahrnehmen, was sind meine Marker, was sind meine körperlichen Symptome, also nicht mehr schlafen können, einschlafen, durchschlafen oder ein ungewöhnliches Essverhalten an den Tag legen. Manche sagen auch, ich habe so bestimmte Auslöser, die mich total aufregen plötzlich, wo ich also über so Alltagssituationen also ausflippen könnte, sozusagen, ist dann so ein Marker für diesen Menschen. Die Marker sind bei jedem anders, aber das, was lernen zu erkennen, was unsere Marker sind. Generell, wenn man es ein bisschen generalisieren möchte, das, was eben unheimlich viele jetzt sagen, ist diese unfassbare Müdigkeit. Das scheint so ein Indikator zu sein und damit verlötet eine sehr kurze Zündschnur. Das heißt, im Moment berichten ganz viele Menschen, was ich so, also meine Praxis ist jetzt auch nicht repräsentativ. Ich höre eben das, was ich da höre und was ich sehe, sonst im Leben oder auch selber erkenne an mir oder Menschen meines Vertrauens, dass eben viele sagen, ja, das ist alles so genervt, ne, im Straßenverkehr, man möchte die Leute anrempeln und ich weiß nicht was. Also diese unheimlich kurze Zündschnur. Ja. Müdigkeit und Zündschnur, das ist, scheint so generell zu sein, ansonsten ist das total individuell. Und dass wir lernen, dahin zu gucken oder Außeninstanzen haben, die uns helfen, das wahrzunehmen. Wenn also Menschen unseres Vertrauens sagen, hör mal, deine Augenringe sehen aus wie bei dem Maulwurf Gabrowski, ist irgendwas nicht in Ordnung bei dir? Fragezeichen. Da sollten wir versuchen hinzuhören.
Ja, weil das wäre dann das meine nächste Frage. So, wenn wir das irgendwie manchmal bei uns selber schon erkennen, manchmal das gespiegelt bekommen, weil das hoffe ich, dass jeder Menschen in seinem Leben hat, wo die Bereitschaft ist, dass man hinhört und zuhört, weil manche Dinge will man ja gar nicht hören. Je nachdem, wer etwas zu sagen hat, kommt die Kritik nicht so gut an. Aber das wäre, glaube ich, so eine Sache, Menschen zu haben in dem Leben. Aber was sind so andere Dinge, die wir in unser Leben vielleicht rein etablieren können, die uns helfen, dass wir stark durch diese Zeit gehen? Gibt es irgendwas, wo man, es ist jetzt alles, wie gesagt, von der Zeit her sehr begrenzt, also die Uhr sagt hier, wir haben noch 5 Minuten Zeit.
Oh, da kann man auch viel sprechen.
Aber gibt es irgendwie Dinge, die man praktisch tun kann, wenn man sagt, okay, ich möchte gesund und stark da durchgehen, okay, ich habe Dinge erkannt, weil man jetzt einfach nur sagt, ja, dann schlafe ich halt mehr, ist ja, glaube ich, auch nicht des Rätsels Lösung. Oder gibt es irgendwas, was man generell Leuten mit auf den Weg geben kann?
Also, nee. Und doch. Also Sprüche 4, Vers 23, da steht, mehr als alles andere schütze dein Herz. Mhm. Und das würde ich als Überschrift nehmen. Schütze dein Herz. Und das ist für jeden was anderes. Für den einen heißt es tatsächlich, mehr zu schlafen, aber nicht zu viel. Man kann sich auch krank schlafen, also aufpassen. Und der andere braucht einfach mal die Bewegung. Der muss, also die Stresskompetenzfaktoren sind immer Bewegung, Ernährung, Entspannung. Das sind die drei großen Big Points. Ne? Ja. Essen, trinken, schlafen und so weiter und so weiter. Und dann ist wichtig, dass man für sich selber noch sowas hat wie den Eindruck, ich kann selber noch in meinem Leben irgendwelche Entscheidungen treffen. Ich bin nicht nur noch fremdgesteuert von dieser Situation, die uns da umgeht. Ich habe auch so eine eigene Wirksamkeit. Mhm. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Ich persönlich glaube, dass das inneres Gewahrsein total wichtig ist. Also eine Fokussierung, sich nicht immer offen zu machen für alles Mögliche, was von außen kommt. Diese ständige Überflutung von Informationen, die stresst unfassbar viel die Leute.
Also nicht immer den Corona-Newsfeed reinziehen.
Nein, auf keinen Fall. sondern sich wirklich zu fokussieren auf die Dinge, die wichtig sind. Was ist jetzt mein Thema? Wo sind meine Ressourcen? Wo kriege ich mal Kraft? Bibel lesen, aus dem Fenster gucken, in Ruhe Tasse Kaffee trinken, was auch immer. Und sich nicht immer offen zu machen für diese ganze Welt. Ja, also quasi das Wort Bonhoeffers, der gesagt hat, wenn der äußere Mensch gefordert ist, und er ist gefordert, der äußere Mensch, auch heute, dann muss der innere Mensch umso mehr geschützt werden.
Oh, den und
die Mischung, die ist zeitlos. Und das für uns dann rauszufinden, was heißt das für uns, ne? Den inneren Menschen zu schützen. Ich habe die Tage mit jemandem da gesessen in einem Setting, wo diese Person sagte, macht auch so eine Handbewegung, so. Und sah ganz schlecht aus, sagt, ich bin überflutet von Informationen. Mhm. Ja, und man ahnte, wie elend es diesem Menschen geht. Kann ich nur sagen, überflute dich nicht mit Informationen.
Ja, sowas zum Beispiel. Sehr, sehr guter Punkt. Ja. Weil wir gerade in der aktuellen Zeit so viel Zugang zu Informationen haben.
Too much.
Und ich merke auch, gute Nachrichten tun gut. Meine Frau hat sich eine App runtergeladen, die heißt Good News App. Und dann liest du einfach mal gute Nachrichten durch. Und das tut total gut, absolut. Einfach gute Nachrichten in all denen zu hören.
Ja, und Hoffnung. Ne? Also Hoffnung ist ein Wirkfaktor. In der Psychotherapieforschung ist ganz klar belegt, dass wenn Menschen Hoffnung haben oder Hoffnung schöpfen, dass das wirksam ist in uns. Ob das eine berechtigte Hoffnung ist, ist erstmal egal. Hauptsache, wir haben Hoffnung.
Ja.
Das ist ein Wirkfaktor.
Ja. Und ich fand einen Satz, den Sie mal gesagt hatten, den habe ich mir aufgeschrieben, Oasen der Ruhe in dem Leben zu schaffen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch irgendwie eine Kunst, weil wenn ich jetzt mein Leben betrachte, ich bin so einer, ich liebe es, aktiv immer unterwegs zu sein und mir fällt es dann schwer, so gerade auch mit dem Beruf als Pastor, denkt man, ja, man muss ja für alle irgendwie zugänglich sein und den Leuten helfen, aber bewusst dann so Oasen zu schaffen, wo man ja einfach Zeit für sich hat, zur Ruhe kommt innerlich, dieses Bild fand ich sehr schön.
Ja, man kann nicht dauerhaft den Leuten helfen, wenn man selbst nicht diesen Rückzugsraum hat. Das sage ich jetzt allgemein nicht an Sie adressieren. Ne?
Das ist ja gerade eine Therapie-Session für mich.
ist ganz allgemein gesprochen.
Dankeschön. Ist angekommen. Ja. Wink mit dem Zaunfall.
Nein, überhaupt nicht. Wenn man sich erklären muss, ist schon schlecht. Ne?
Ja. Aber das Bild fand ich sehr gut. Einmal diese Oasen. Und da auch vielleicht als Ehepaar sich gegenseitig diese Zeit frei zu schaufeln, Möglichkeiten zu schaffen, zur Ruhe zu kommen.
Unbedingt. Ein bisschen Langeweile haben ist auch schön. Und so ein bisschen Muße. Und als Kind hatten wir vielleicht mal Zeiten der Muße, Quatsch machen ohne Sinn und so Geschichten, Muße zu haben. Warum nicht jetzt? Muße, irgendwelche Orte, Momente, Zeiten. Das ist alles unheimlich umkämpft, das weiß ich. Das ist alles ganz schön schwer, aber es trotzdem zu versuchen. Und in Ergänzung noch ganz kurz nur als Fußnote, wir können auch gar nicht immer stark durch eine Krise kommen. Es reicht auch, wenn wir irgendwie dadurch kommen.
Oh, das ist ein guter Punkt.
Irgendwie, ja. Mit Betonung auf irgendwie. Hauptsache, wir halten die Ohren irgendwie steif und kommen da durch und sagen, okay, das Leben geht weiter und irgendwie wird es mit Gottes Hilfe sowieso.
Ja. Und ich glaube, eine Personengruppe, die gerade besonders herausgefordert sind, glaube ich, sind schon auch unsere Kinder und die Jugendlichen mit all den Beschränkungen, mit Homeschool.
Auf jeden Fall, ja.
Gibt es da irgendwie jetzt als Therapeut irgendwie eine Sichtweise oder wo wir, ich habe selber zwei Kinder, was wir unseren Kindern in der aktuellen Situation Gutes tun können oder wie wir sie unterstützen können?
Man kommt ja unheimlich schnell in so eine politische Debatte rein. Das möchte ich auf gar keinen Fall an der Stelle in die Antwort mit rein, weil das darum gar nicht geht aus meiner Sicht. Sondern Kinder und Jugendliche ist natürlich irgendwie en bloc, aber man muss es auch eigentlich differenzieren. Kinder nehmen die Welt noch mal ein bisschen mehr so, wie sie ist. So zunächst einmal. Sie haben oft was ganz Unkompliziertes, aber natürlich leiden die auch. Ja, Maske auf und so weiter. Kinder, eine Freundin nicht zu sehen in der Schule, bei wieder Distanzunterricht und so weiter und so weiter. Jugendliche haben es da noch mal anders, komplexer in der Herausforderung, weil die ja noch mehr ins Leben reinstreben, weil die ja sich unabhängig, weil die sich auch die Hörner abstoßen müssen und weil die, ich sag mal, Rock'n'Roll auch wollen. Und es ist gerade keine Zeit für Rock'n'Roll. Ja, weil alles ästhetisch ist und auch diese Idee, ich könnte den anderen tödlich infizieren, da bin ich schuld als jüngerer Menschen. Also das ist so unfassbar speziell, dieses Gefühl für Kinder und auch Jugendliche, für uns alle letzten Endes, dass, wo das genuin Menschliche sozusagen toxisch wird. Begegnung wird ja toxisch dadurch. So, insofern, lange Rede, was kann man tun? Es liegt hier echt, ne, und das macht es nicht gerade leichter, weil es eben auch nicht immer geht, aber es liegt hier eine unheimlich starke Verantwortung auf den Eltern oder den Bezugspersonen. Es müssen nicht immer die Eltern, kann auch Oma und Opa sein oder Freunde der Familie. Das heißt also, dass Kinder und Jugendliche wirklich ein gutes Gegenüber haben und dadurch geholfen bekommen, durch Verständnis, durch eine Struktur, durch eine Ansprache, durch eine Unterstützung. Nur ein Stichwort, Medienkompetenz. Nicht alle Kinder können medienkompetent mit dem umgehen, was gefordert wird von Seiten der Schule. Es geht einfach nicht. Da braucht es die Eltern oder Unterstützer. Und wenn die es auch nicht können, dann haben wir echt ein Problem. Ja. Ja, also da wirklich die Älteren müssen den Jüngeren jetzt beistehen, Unterstützung anbieten, aber auf eine gute Art, nicht so super eng, sondern auf eine gute Art und ein gutes Modell sein für Krisenbewältigung und sagen, komm, es geht schon weiter, jetzt machen wir mal den heutigen Tag irgendwie. Ne?
Und so. Ja, aber das kann ich als Elternteil ja nur, wenn ich selber dazu die Kraft selber dafür habe. Und so deswegen ist ja dann auch wieder, Paulus schreibt an Timotheus, das ist, glaube ich, er sagt, hab Acht auf dich selbst und auf die Herde. So ist es. Das heißt, als erstes müssen wir dann als Elternteil gucken, dass wir auch dann was zu geben haben und nicht dann die dünne Schnur haben und das so dann es auch so bei den Kindern ankommt.
Ganz hoch anspruchsvoll, weil eben Eltern aus guten Gründen auch ganz oft an ihren Grenzen sind. Oder wenn man eben nicht Eltern ist, sondern alleinerziehend vor diesen Aufgaben steht, ist es wieder ganz anders. Also das ist, da sind dann eben die Sollbruchstellen, wo Menschen halt einfach nicht mehr können. Dann die Größeren und den Kleinen nicht mehr beistehen können und dann das Ganze irgendwie so ins Rutschen kommt. Ja. Aber das wäre eben so wichtig. Wenn das, deswegen unterstützen gegenseitig, Netzwerken, wo es geht und sich auch Hilfe reinholen. Ne? Also Freunde mit reinholen, die, wenn einer noch ein bisschen Kraft hat, Hilfe reinholen, Unterstützung reinholen, auf gemeinsamen Schultern sozusagen verteilen, wenn es geht.
Ja, ich habe noch eine Frage. Die Zeit läuft uns ein bisschen weg. Ja. Sie haben gerade gesagt, Hoffnung tut in der aktuellen Situation sehr gut. Und wir als Christen sollten ja, die Bibel beschreibt uns als Menschen der Hoffnung. Wie kann unser Glaube uns helfen, stark durch diese Zeit zu gehen? Oder gibt es da gar keinen Zusammenhang? Oder würden Sie...
Überhaupt nicht. Nein, das war ein Scherz. Yeah. Glaube gilt ja in der sogenannten Resilienzforschung als Wirkfaktor. Das macht Menschen resilient, das weiß man heute, als widerstandsfähig. Insofern weiß ja inzwischen auch die Wissenschaft, dass das so ist. Indem wir Wort Gottes kauen, also richtig kauen. Also lies die Bibel und sprich mit Gott. Diese alte Regel ist gültig und die ist auch für heute noch gültig. Und das richtet uns aus und gibt uns Kraft und gibt uns Hoffnung, aber auch Gemeinschaft. Ne? Gemeinschaft hier, Gemeinde, Gemeinschaft ist ja nicht nur nett, sondern ist ja eine intentionale Gemeinschaft. Also mit einer Intention sozusagen. Also gemeinsam zu stehen, mit Gottes Hilfe, Wort Gottes zu haben, mit Gott zu sprechen. Also wenn das keine Hoffnung gibt, dann weiß ich doch nicht. Ja. Um das mal so zu sagen. Also das ist echt eine wunderbare Basis zur Hoffnung. Man kann es nur so unheimlich schlecht vermitteln. Das muss eben jede und jeder auch, finde ich jedenfalls, für sich selber kauen. Also ich hinsetze und sagen, Herr, das ist das Leben, das ist mein Leben, das sind meine Schmerzen, da bist du, danke, da ist dein Wort, ich spreche mit dir, ich gehe in die Gemeinschaft. Und dann, ich sage jetzt mal so psychologisierend, so tun, als ob es so wäre. Und eben so tun, als ob es so wäre, wird es ja auch. Ja. Ja, also das ist, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn das sehr unverständlich klang, bitte sagen Sie es nochmal. Also es persönlich erfassen sozusagen. Ja. Also wir können nicht für andere glauben, wir können nur für uns selber glauben.
Ja, das finde ich ein sehr guter Punkt. Wir können nicht für andere glauben, wir müssen für uns selber glauben.
Ja, so ist es.
Und ein schönes Bild davon ist ja eigentlich der Psalmist, der in seinem Psalm immer wieder sein Leid vor Gott bringt.
Ja.
Und dann, wenn man sich die Psalmen anschaut, dann immer wieder den Switch schafft am Ende. Am Anfang ist so, Gott, wo bist du? Du hast mich allein gelassen. Meine Feinde nehmen überhand. Und am Ende kommt so, doch trotzdem bist du gut. Und du hältst mich in meiner Hand, in deiner Hand. Und das sind dann dieser Hoffnungsschwung, der dadurch reinkommt, durch dieses Gespräch mit Gott.
Genau, dieses Dennoch. Ne? Dennoch, Glaube ist Evangelium, dennoch. Also dieses Kontrafaktische, dennoch bist du größer.
Ja. Genau. Und dann diese Spannung aufrechtzuerhalten, indem, ja, wir sind noch in der aktuellen Situation, aber wir wissen, dass es zu einem Ende kommt, ist ja auch dieses Bild von vom Reich Gottes. Ja, es fängt schon an, es ist noch nicht ganz da. Ich glaube, das müssen wir innerlich aufrechterhalten dann.
Mhm. Ja. Ja, ich habe in dem Zusammenhang, ich weiß jetzt alles drüber, aber ein Zitat, was mich seit einiger Zeit begleitet, was ich einfach super finde. Ich gestatte mir, es noch kurz vorzulesen.
Ja, sehr gerne.
Das ist gar nichts Frommes in dem Sinne, glaube ich zumindest. Es ist von Václav Havel, der war ja Dramatiker, Essayist, Menschenrechtler, Politiker. Der hat folgenden wunderbaren Satz gesagt: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Das finde ich schon mal ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und wir können es ja auch echt noch toppen, weil wir wissen, dass es gut ausgeht.
Ja,
das stimmt. Also wir wissen, dass es ein Happy End gibt.
Ja.
Es gibt ein Happy End, das ist eindeutig so.
Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit. Vielleicht können wir Herrn Mehring noch mal einen großen Applaus geben für die Zeit. Leider läuft uns die Zeit ein bisschen weg, aber ich bin sehr dankbar, einfach mal so eine andere Perspektive mit reinzubekommen. Und das Bild von der Hoffnung fand ich sehr schön. Und viele andere Dinge sind so, was ich in den Gesprächen mit Herrn Mehring immer schätze, sind so manchmal kleine Nebensätze, die so fallen, die eigentlich eine große Auswirkung haben. Weil unter anderem der Gedanke von diesem Kauen fand ich sehr, sehr gut. Das Kauen über dem, was Gott sagt, weil wir in der Bibel ab und zu genau das Gegenteil finden, was manche Menschen getan haben und die Folgen, die davon sind. Vielleicht sagst du ja, okay, ich habe überhaupt nichts damit zu tun, mir geht es gerade in der Pandemie super, dann hör bei all dem, was gerade gesagt worden ist und was ich noch sagen werde, auf Folgendes. Vielleicht bist du hier, um zu lernen, ein besserer Freund zu sein. Vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, denen es gerade nicht gut geht, die leiden, die eine schwere Zeit durchmachen. Und was kannst du tun, um ein besserer Freund zu sein, Leute zu unterstützen, empathisch und mit dabei zu sein? Und mein Ziel ist für dich, von diesem Sonntag, aus dem Sonntag rauszugehen und zu sagen, okay, mir geht es gerade richtig gut, was kann ich tun, um jemand anders zu unterstützen. Aber wenn du gerade merkst, ey, ich bin riesig herausgefordert und all das, wovon wir gerade erzählt haben, das betrifft mich total stark, dann sei ermutigt, über die guten Dinge zu kauen. Weil wir lesen von Jeremia in Klagelieder 3, Vers 17 bis 20, was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr. Du, Herr, hast mir alles genommen, sagt er. Darum sage ich, meine Kraft ist verschwunden. Und meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Das, was er macht, ist im Prinzip, was die Psychologie sagt, das Wiederkäuen-Syndrom oder das Ruminationssyndrom. Das heißt, ungesunder Selbsttalk. Wir kreieren in unseren Gedanken Dinge, die gar nicht existieren. Wie eine Kuh, die es immer wieder hochholt. Ja, wenn du wüsstest, meine Eltern, das war ein Drama und immer wieder holen wir Dinge hoch. Oder mein Boss oder meine Ehe. Und immer wieder kommen so die Dinge hoch und du erinnerst dich an die falschen Dinge und die Konsequenz ist, ich bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Aber das, was wir in unserem Leben brauchen, ist die guten Dinge immer wieder hervorzuholen und die Dinge uns in Erinnerung zu rufen, dieses Meditieren, zur Ruhe kommen über die Verheißungen, die Gott in der Schrift uns gibt. Und wir haben etwas von Gott in unser Leben hineinbekommen, das heißt retikuläres Aktivierungssystem. Und vielleicht, Micha, kannst du schon nach vorne kommen, sonst werde ich morgen früh hier immer noch sprechen. Retikuläres Aktivierungssystem. Und zwar das, was in uns von Gott geschaffen worden ist, ist, dass wir das sehen, auf das wir uns vorbereitet haben, dass wir es sehen. Das bedeutet, wenn du dir wünschst, schwanger zu werden, du siehst nur noch schwangere Frauen. Alle sind schwanger. Wenn du einsam bist und dir einen Partner wünschst, alle laufen nur noch küssend durch die Gegend. Für alle Männer, ihr braucht unbedingt ein neues Auto und alle fahren das Auto und eure Frau denkt so, was hat er mit seinem neuen Auto? Warum braucht ihr unbedingt ein neues Auto? Weil ihr euch darauf vorbereitet habt, das neue Auto zu sehen. Für alle Jugendlichen oder Kinder, wenn ihr ankommt, euren Eltern überzeugen wollt, wir brauchen das neue iPhone 12. Alle haben das neue iPhone 12. Nein, 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 nicht alle haben das neue iPhone 12, sondern ihr habt euch vorbereitet, das zu sehen. Und genauso ist es in unserem Leben. Das, was wir uns vorbereiten zu sehen, das werden wir sehen. Wenn wir uns vorbereiten auf schlimme Dinge und schlimme Umstände, wir werden sie sehen. Aber wenn wir uns vorbereiten, die guten Dinge zu sehen, die Gott in unser Leben hineingeschenkt hat, dann werden wir sie sehen. Und deswegen ermutigt uns als Psalmist im Psalm 3. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alles, was er dir Gutes getan hat. Wir müssen das immer wieder, das Gute hervorrufen und in Erinnerung rufen, was Gott in unserem Leben getan hat. Aber vielleicht denkst du dir, all das passt nicht mit dem Bild überein, was du vielleicht von Gott hast. Für dich ist der christliche Glaube eine Institution, vielleicht eine Kirche voller Regeln, eine Liste von Geh- und Verboten. Aber diese Perspektive ist nicht das, was meine Bibel mir sagt, was Gott und der christliche Glaube ist. Gott ist nicht der strafende Polizist im Himmel, der darauf wartet, dass wir irgendetwas falsch machen. Oder die aktuelle Situation ist die Strafe Gottes, weil, keine Ahnung, die Menschheit gemacht hat. Sondern die Bibel spricht davon, dass er ein liebender Vater ist, der die Arme weit offen für uns hat und sich freut, uns in die Arme zu nehmen. Und Gott ist nicht einfach nur so begeistert von uns, sondern er ist sogar noch viel mehr als das. Die Bibel sagt, dass er uns so genial findet und so sehr lieb hat, dass er sogar jubelt, wenn er an dich denkt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jubeln tue ich nur über Dinge, die richtig cool sind. Wenn Dortmund den DFB-Pokal gewinnen würde, dann würde ich richtig jubeln. Da würde mein Herz höher schlagen. Oder wenn du irgendwas Schönes erlebst und du anfängst auf einmal zu singen. Ich merke, wenn ich ein Steak vor mir habe, dann irgendwie ist es so, meine Frau reflektiert mich dann immer. Sie sagt, ich fange dann immer an zu summen oder zu singen am Tisch, wenn ich dann mein Steak habe. Also wir singen und wir jubeln über Dinge, die uns wirklich freuen. Und wir lesen in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Gott redet nicht über deine Schuld. Ganz am Anfang in der Bibel lesen wir im Garten Eden, nach dem Sündenfall, das, was Gott sagt, nachdem es passiert ist, er sagt nicht, Adam, was hast du getan? Das Erste, was er sagt, ist, Adam, wo bist du? Und das ist das, was Gott dir auch heute sagen möchte, ist, dass er dich von ganzem Herzen liebt, dass er seine Arme weit offen hat und er nicht an deine Schuld denkt. Wenn er dich sieht, sieht er nicht deine Schuld. Wenn er dich sieht, sieht er sein geliebtes Kind. Und ich möchte gerne jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, wenn du das noch nie erlebt hast, die Liebe Gottes, die Vergebung, die er schenken möchte, dann ist heute Morgen ein guter Zeitpunkt, das für dein Leben zu empfangen. Und vielleicht können wir in einem Augenblick die Augen schließen. Wir sind ein bisschen über Zeit, ich weiß das. Aber ich glaube, dass es ein besonderer Moment sein kann, wo Gott dir ganz nah sein möchte. Und ich glaube, in dieser Ruhe und in diesem Bewusstsein, dass Gott gerade gegenwärtig ist, möchte Gott etwas in deinem Leben tun, was dir neue Kraft, neue Hoffnung und neuen Mut schenkt. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für all das, was wir gerade gehört haben. Ich danke dir, Gott, dass wir wissen dürfen, dass deine Arme weit offen für uns sind. Und Gott, ich möchte für jeden Einzelnen beten, der diese Liebe noch nie gespürt hat. Ich danke, dass du jetzt gerade kommst und unser Leben neu füllst mit deiner Liebe. Ich danke dir, dass du sagst, dass du uns vergibst und uns reinwäschst von aller Ungerechtigkeit. Ich danke dir, dass wenn du uns siehst, Gott, siehst du nicht unsere Schuld, sondern du vergibst uns und nimmst uns so an, wie wir sind. Und ich bete, Gott, dass wir das gerade neu spüren. Diese wunderbare Umarmung des liebenden Vaters im Himmel. Ich danke dir, Gott, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, Jesus Christus, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Damit unsere Schuld vergeben ist und wir ein neues Leben leben können. Danke für diese Freiheit. Danke für diese Liebe. Und Gott, ich bete, dass wir neu mit dieser Liebe laufen. Und dieses Rennen, was das Leben heißt, dass wir es meistern. Angetrieben und befeuert von deiner Liebe, die so unendlich groß ist. Im Namen von Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!